Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigtext für diesen Sonntag ist der Prophet Jona, Kapitel 1 und 2. Ich setze voraus, dass wir diese beiden Kapitel kennen. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Ja, Jona, das ist einer der bekanntesten und auch beliebtesten Propheten und ist auch innerhalb des Alten Testaments eine Perle der Erzählkunst. Interessant, die eigentliche Verkündigung besteht nur in einem Satz, nämlich, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Im Hebräischen sind das 5 Worte. Es geht also gar nicht so sehr um die Botschaft des Propheten Jona, das ist nicht das Eigentliche, sondern der Prophet selbst und seine Geschichte. Darum geht's. Jona, der Sohn Amittais, er wird noch an anderer Stelle der Heiligen Schrift erwähnt, nämlich im zweiten Buch der Könige, Kapitel 14, Vers 25. Da heißt es, Jerobeam der Zweite stellte wieder her das Gebiet Israels von Hamat bis zum Salzmeer nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten. Also in einer schwierigen Lage durfte der Prophet Jona seinen Dienst tun. Er durfte in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus Heil verkündigen und damit auch den König und das Volk ermutigen. Und das, was er prophezeit hat, ist tatsächlich eingetreten. Für Israel gab es noch einmal eine Gnadenzeit, fast so ähnlich wie die Zeit Salomos. Aber dann bekommt Jona noch einen zweiten Auftrag. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie. Diesmal ist es keine Heilsbotschaft, sondern eine Gerichtsbotschaft. Diesmal nicht im eigenen Land, sondern im Ausland. Das heißt, Jona muss die bekannten Verhältnisse verlassen, in unbekannte Situationen hineingehen. Und das Schlimmste, er muss zum Erzfeind Israels gehen. Ninive ist seine Hauptstadt. Ein ungewöhnlicher Auftrag, aber immer wenn es von Gott her einen Auftrag gibt, da gibt es nur eins, glauben und gehen. Aber Jona geht nicht. Jona ist nicht gehorsam. Es ist nicht gut, wenn wir immer nur denken, was wird werden, was wird das Ziel dieser Geschichte sein und wie komme ich, wenn möglich, aus dieser Geschichte heraus? Es ist ganz offenkundig, Jona hatte Angst. Jona fürchtete um sein Leben. Wie wird er dann bei seinem König dastehen und bei seinem Volk? Also die Sache ist in jeder Hinsicht heiß. Gerichtspredigt im heidnischen Land, dazu beim Klassenfeind, das geht gar nicht. Es heißt, Jona machte sich auf und wollte nach Tarsis fliehen. Das ist also genau die entgegengesetzte Richtung. Tarsis, das liegt im Südwesten Spaniens, das war damals der am weitesten entfernte Punkt der alten Welt. Angst führt bei Jona zur Flucht, möglichst weit weg. Nun ist Angst nie ein guter Berater. Wer der Angst folgt, tut immer das Falsche. In jedem Fall, wenn man unter der Herrschaft der Angst bleibt, wird man nicht Gottes Willen tun. Da gibt es in der Heiligen Schrift unzählige Beispiele. Wir kennen ja alle die Kundschaftergeschichte, die Angst vor den Riesen. Und je mehr man von den Riesen erzählt, umso größer werden sie. Und dann werden die Menschen nur noch Ameisen. Und die Riesen fressen ihre Mitbewohner. Das alles produziert die Angst, was ja ziemlich an der Wirklichkeit vorbeigeht. Oder wir denken an Saul, wo die Philister wieder einen Krieg anzetteln und er in Gilgal ist und bevor er in den Krieg zieht, opfern will. Das heißt, Samuel hat angekündigt zu kommen. Er kann nicht warten. Die Leute laufen davon. Er hat Angst und greift in ein fremdes Amt ein, tut genau das Falsche und verliert damit sein Königtum. Angst gibt es in ganz verschiedenen Formen. Eine Angst übrigens ist auch die Menschengefälligkeit. Dahinter steckt Angst. Und vielleicht hat das bei Jona eine Rolle gespielt, nun nicht mehr Heil zu verkündigen, Gutes dem Volk zu sagen, sondern nun auf einmal von Gericht zu reden, das ist eine andere Hausnummer. Paulus sagt, wenn ich noch dem Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Nun muss sich keiner von uns seiner Ängste schämen. Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das gehört zum normalen irdischen Dasein. Aber es muss niemand unter der Herrschaft der Angst bleiben. Wie oft steht in dem Psalmen, als mir Angst war, schrie ich zum Herrn. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Alle Heiligen werden zu dir beten zur Zeit der Angst. Angst können wir gar nicht von uns aus überwinden, sondern Angst muss immer in Berührung mit Gott gebracht werden. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Und Jesus sagt ja, das ist ja die Fortsetzung des Wortes, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Festgehaltene Ängste, die sich einnisten bei uns, machen krank, können bis zu Depressionen führen. Übrigens, bestimmte Anzeichen gibt es auch bei Jona. Er verkriecht sich im Innersten des Schiffes. Er isoliert sich von den anderen. Er hat ein übermäßiges Schlafbedürfnis. Er fühlt sich unwert, unnütz, wird von Schuldgefühlen geplagt, aber bringt keine Schuld wirklich, nennt sie nicht beim Namen, steht unter Druck. Bis zum versteckten Suizid werft mich ins Meer. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen. Gott ist überall. Psalm 139. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Wie töricht, vor Gott auszureißen. Gott weiß uns überall einzuholen. Seine in der Heiligen Schrift bezeugte Allgegenwart hat zwei Gesichter. Für die, die Gott fürchten, ist das tröstlich. Sie wissen sich überall in seiner Gegenwart, auch in den größten Noten, immer noch umgeben von dem lebendigen Gott. Für die, die nicht Gott fürchten, ist seine Allgegenwart erschreckend, unheimlich und irgendwie auch übergriffig. Sie können sich an dieser Gegenwart nicht freuen, wenn also Gott alle unsere Gedanken mitlesen kann, wenn er alle unsere Worte weiß, die über unsere Lippen gehen. Wenn er um die verborgensten Taten voll im Bilde ist, sie können sich nicht darüber freuen. Aber die Allgegenwart Gottes ist ja ein Zeichen auch seiner Liebe. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand stets über mir. Das heißt, durch seine Gegenwart sollen wir gehalten werden, sollen wir getröstet werden, sollen wir auch aufgefangen werden. Das tut er nun auch an Jona. Aber wenn wir auf Gottes Wort nicht hören, dann redet Gott immer noch durch die Ereignisse. Die Schwierigkeiten, die jetzt hier eintreten, da steckt Gott dahinter. Alle folgenden Nöte geschehen nach dem Willen Gottes, nach der vollen Absicht Gottes, und so wird der Fluchtweg eines Jona abgeschnitten. Und es ist die Liebe Gottes, die seinen Diener nicht einfach davonlaufen lässt. Er geht ihm nach. Nöte haben immer das Potenzial der Zurechtbringung. Sie können auf der anderen Seite auch eine Wahrheit, die wir erkannt haben, vertiefen. Auf jeden Fall, Nöte mit Gott in Zusammenhang gebracht, führen uns weiter, sind ein Weg nach vorn. Und Gott lässt uns dort in keiner Weise in einer Sackgasse landen. Und darum ist es gut und wichtig, Nöte von Gott her zu verstehen, vom Thron Gottes her anzuschauen. Die Schiffsleute fürchteten sich und ein jeder schrie zu seinem Gott. Durch den Ungehorsam eines Jona werden andere auf einmal mitbetroffen, das ist immer so. Die müssen auf einmal um ihr Leben bangen. Und das muss uns klar sein, dass auch die verborgenste Sünde indirekt oder direkt andere belastet. Ob in unserer Familie, der Gemeinschaft, in der wir stehen, in der Gemeinde, in der wir leben, dem Volk oder den Leib Christi insgesamt, auch die verborgenste Sünde wirkt sich aus. Die Sünde ist der Leute Verderben, sagt die Schrift. Übrigens gilt auch das Umgekehrte, wenn man das Wort fortsetzt. Gerechtigkeit aber erhöht ein Volk, hat auch Auswirkungen, betrifft auch immer das Ganze. Die Schiffsleute auf dem Fluchtschiff des Propheten Jona, das sind Matrosen aus allerlei Völkern. Und da heißt es, jeder schrie zu seinem Gott. Wir sagen, Not lehrt beten. Das gilt für viele Menschen. Wo die Zerbrechlichkeit der eigenen Existenz erfahren wird, wir in Grenzsituationen geführt werden, da ist der Gedanke an Gott nie weit. Aber einer fehlt unter den Betern. Jona. Der Kapitän des Schiffes sucht ihn, findet ihn im Schiffsinneren, schlafend. Dieser Schlaf ist nicht zu verwechseln mit dem Schlaf Jesu auf stürmischer See. Ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Es ist ein belasteter Schlaf, eine bleiernde Müdigkeit, eine innere Verabschiedung vom Leben, ähnlich wie bei Elia unter dem Wacholder. Es ist genug. So nimm den Herr meine Seele von mir. Man muss sich einmal vorstellen, diese Beschämung, ein heidnischer Kapitän fordert Jona auf zu beten, der doch den wahren Gott kennt, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so bewirkt das Gebet des Jona auch keine Verbesserung der Lage. Im Gegenteil, es wird stürmischer. Nur das Gebet eines Gerechten vermag viel. Aber da ist Jona nicht. Der letzte Ausweg ist, per Los den Schuldigen zu finden. Das Los fällt auf Jona. Manchmal redet Gott auch durch ein Los, aber nicht immer, das müssen wir auch wissen. Und nun steht Jona im Licht und muss sich verantworten. Sag uns, warum geht es uns so übel? Und nun, das ist nicht unwichtig, Jona beantwortet diese Frage und zwar in großer Ehrlichkeit. Er leugnet seine Sünde nicht. Er sagt ihnen, dass er vor Gott geflohen ist. Und, was noch wichtiger ist, er bekennt sich ausdrücklich zu diesem Gott und sagt, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das ist nun erstmal ein ganz klares Bekenntnis. Und dann spricht er noch seiner Berufung gemäß eine Prophetie aus, nämlich, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden. Dem Aufrichtigen wird es gelingen, sagt die Schrift. Die eigentliche Wende steht bei Jona noch bevor, die findet im Bauch des Fisches statt. Aber die Weichen dafür werden hier schon gestellt, die Aufrichtigkeit. Und wer sich zum Herrn bekennt, zu dem bekennt sich auch der Herr. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen. Das ist ein interessanter Satz. Dieser Satz macht nämlich deutlich, dass die Heiden nicht mehr zu ihren Göttern beten, sondern zu dem Gott, den Jona bezeugt hat. Da steht Jahwe, der Herr, den rufen sie jetzt an. Sie beten gemeinsam zum Herrn. Und dieses Gebet wird erhört. Und dieses Gebet führt zur Lösung aller Probleme. Man kommt dann zwar nicht umhin, Jona noch ins Meer zu werfen, aber für ihn hat Gott einen eigenen Rettungsweg. Für die Seeleute tritt genau das ein, was Jona zuvor prophezeit hat, dass wenn er ins Meer geworfen wird, das Meer still wird. Da hat Jona richtig prophezeit. Vielleicht nur von Amts wegen, aber immerhin. Aber es geschieht noch mehr. Die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Wohlgemerkt, es geht um den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Den Gott, den Jona bezeugt hat. Das ist eine ganz klare Hinwendung zum Herrn. Man muss sich mal vorstellen, dieses mickrige Zeugnis von Jona in dieser wirklich nicht perfekten Situation bewirkt, dass sich Heiden zum Herrn bekehren. Das ist Ninive im Kleinformat. Schon eine Kostprobe. Die Heiden, die vorher den Herrn nicht kannten, kommen durch Jona zum Glauben an ihn. Man kann nur staunen, wie Gott auch hier wieder eine Unglücksgeschichte zu einer Rettungsgeschichte macht. Selbst einen schuldig gewordenen Jona benutzt dabei Gott als Werkzeug. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Nun beginnt für ihn die Rettung. Die wird zunächst nicht als Rettung erfahren, sondern als Steigerung der Not. Im Gegensatz zu den Schiffsleuten ist die Sache für ihn noch nicht durchgestanden. Der Druck nimmt zu. Das Ganze ist zunächst wie ein gedehnter Tod. Dass Gott den Fisch zur Rettung gesandt hat, dass Gott dem Sturm geboten hat, dass alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, das weiß Jona noch nicht, das weiß er erst hinterher. Aber man kann nur staunen, wie Gott sein Handeln oftmals in Wunder einwickelt, die ganz natürliche Prozesse sind, die man normalerweise als Zufall bezeichnet. Aber wo er zum richtigen Zeitpunkt mit richtigen Mitteln das Richtige tut. Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Übrigens, erst an dieser Stelle wird erwähnt, dass Jona wirklich betet. Das ist jedenfalls die von der Schrift bezeugte Stelle. Aber dieses Beten ist ein Schreien zu Gott. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, so beginnt dieses Gebet. Da wird gleich am Anfang deutlich, was das Thema dieses Gebets ist, seine Angst. Aber nun, jetzt wird die Angst vor Gott ausgebreitet. Jetzt wird die Angst mit Gott in Zusammenhang gebracht. Diesmal bleibt er mit seiner Angst nicht allein. Das ist ganz wichtig. Nur so gibt es Überwindung. Nöte sind für uns die beste Schule Gottes. Wir müssen darin immer nur sein Angesicht suchen. Am Ende werden wir verstehen, dass alles seinen Platz hat. Übrigens, das Gebet des Jona, das ist ganz die Sprache der Psalmen. Das heißt, Jona war offenbar in diesem Gebet zu Hause, in dem Gebet der Psalmen. Und Nöte können manchmal gar nicht besser ausgesprochen werden, wie in den Psalmen. Und was auch auffällt in den Psalmen, ist bei allen Nöten, so groß sie auch sind, so laut man auch schreien mag, immer Nöte, die eingebettet werden in das große Vertrauen zu Gott. Der Herr sprach zu dem Fisch und er spie Jona aufs Land. Das heißt, die Lektion ist abgeschlossen, Die Lektion ist gelernt. Der Umgang mit Angst ist in die richtigen Bahnen gekommen. Der Auftrag nach Ninive wird erneuert. Und diesmal geht Jona als ein gehorsamer Diener. Und er geht einer neuen Glaubenslektion entgegen. Amen.